Ali, Yannick heißt es diesen Montag wieder und wir wollen schauen, wie das Training läuft, an welchen Stellschrauben gedreht wird. Erstmal, ja, herzlich willkommen, Yannick. Wie geht's dir heute am Sonntagabend? Morgen am Montag erscheint der Podcast. Wie geht's dir heute?
Hallo Markus. Ja, ich bin froh, dass wir Sonntagabend haben und auch schon einige Stunden her sind zwischen der letzten Einheit und jetzt. Den Beinen geht es demzufolge, ja, man spürt das noch, sagen wir so.
Was heißt genau, man spürt es noch? Also nimm uns mal ein bisschen mit. Also ist die Ermüdung spürbar oder ist die Belastung quasi von der Intensität spürbar? Was meinst du genau mit man spürt es noch?
Ja, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von beidem. Durch das, dass bekanntlich ich Freitag frei habe, ist also Freitag, Samstag, Sonntag relativ in hohe Volumen und auch intensiv. Daher ist es natürlich quasi schon ein wenig Effort ermüdet und das Training von heute mit Schwellenradeinheit und Kopplungstraining beziehungsweise Laufen danach und das alles Indoor, weil es bei uns einfach momentan regnet wie in Eimern. Ja, war es dann schon ermüdend, das Ganze noch absolvieren zu müssen.
Ja, vor allen Dingen natürlich einmal physisch und natürlich auch mental, dass alles indoors war. Aber wir wollen ein bisschen auf die Woche gucken. Also erstmal wollen wir ganz kurz wissen, wir laufen ja jetzt wieder mehr und auch ja noch nicht richtig viel, aber wir laufen. Und wie ist da quasi der aktuelle Status quo? Also ich würde sagen, ich bin zufrieden mit dem, was wir gerade realisieren können, aber natürlich kann ich nicht in dich als Athlet hineinschauen. Wie sieht's genau aus mit dem Knie? Wie verträgst du die Umfänge? Wie verträgst du die Laufintensitäten? Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich mag mich noch erinnern, im letzten Podcast, da hatten wir wieder einen leichten Down gehabt. Die Schmerzen sind da wieder gekommen. Jetzt diese Woche sind sie wieder gegangen. Also es ist wirklich eben demzufolge wirkt, oder bestätigt es das, was ja der Arzt dazu mal gesagt hat mit der Wellenform. Jetzt diese Woche war es wirklich fast schmerzfrei. Man hatte noch 2, 3 Stunden nach den Einheiten, also nach dem Laufen, noch einen leichten Schmerz wahrgenommen. Der ist aber dann auf einmal wieder verschwunden. Und daher kann ich dir nur zustimmen. Also mit dem Volumen, das wir aktuell haben, können wir mehr wie zufrieden sein, wie das Knie mitmacht.
Okay, gut. Also haben wir das erstmal. Dann hast du quasi diese Woche noch die Chance gehabt, also einfach auch mal, ja, ist vielleicht ein relativ interessanter Insight. Also aufgrund der Wasserlage oder dadurch, dass du erst letztes Jahr mit dem Kraulschwimmen angefangen hast, wurde dir ein Neo empfohlen, der relativ viel Auftrieb hat. Aber du hast gesagt, also aber du kannst ja vielleicht selber sagen, was mit dem war und mit dem Armwiderstand und so weiter. Und ich habe dir jetzt, der ist zwar komplett ramponiert und eigentlich ja 1000 Löcher, der sieht eigentlich aus wie ein Käse, eher also nicht wie ein Neoprenanzug, aber ein relativ dünner Neo zum Schwimmen. Und jetzt nimm uns mal mit, ja, was einfach für dich die Unterschiede waren und für was du dich jetzt langfristig entscheiden wirst.
Ja, das war auch noch eine Baustelle diese Woche, den Entscheid zu treffen, auf welchen Neo man in Zukunft setzen möchte. Du hast es vorhin schon erwähnt, quasi mir wurde also logischerweise aufgrund dessen, dass ich ja neu bin und noch nicht so viel oder nicht so gut schwimme, natürlich ein Neo empfohlen mit viel Auftrieb, vor allem im Becken, was natürlich in erster Linie eigentlich förderlich ist. Vor allem zu diesen Zeiten, das war etwa vor einem halben Jahr, der hat sehr einen guten Auftrieb im Becken gehabt. Der Minuspunkt oder ja quasi, was es dann zu Laste kam, war die Schulterpartien. Dort war natürlich der Anzug an sich überall massiver oder dicker und das führt natürlich eigentlich auch dazu, dass jeder Armzug mehr Energie kostet, da die Gegenkraft vom Neopren natürlich noch mit berücksichtigt werden muss. Und wenn natürlich die Schulterpartien dort irgendwie, keine Ahnung, 2, 3 Millimeter sind, statt nur 1 Millimeter, dann kostet das jedes Mal, wenn man den Arm nach vorne hebt, wieder mehr Energie, als man es sich gewohnt ist. Und in diesem Sinne haben wir natürlich dann über das ein wenig gesprochen und du hast mir hier quasi professionelleren oder quasi ja einen anderen Neoprenanzug mitgegeben, den auf den du hier setzt, von der gleichen Marke, einfach ein anderes Modell, das natürlich nicht so einen Beckenauftrieb gibt. Also muss man dann demzufolge wieder ein wenig auskorrigieren. Dafür ist natürlich die Armkraft jetzt viel effizienter und so kann ich jetzt persönlich schneller schwimmen, trotz schlechter Lage im Wasser durchs Becken.
Also würdest du schon sagen, dass vor allen Dingen auch diese Kraftkomponente, das, was du gerade beschrieben hast, des dickeren Neoprens, so stark hinderlich war, dass du auch, sage ich mal, da einfach Leuten empfiehlst, das wirklich zu testen, auch mit dünnen Neopren zu schwimmen, weil das einfach zu viel Energie für dich gekostet hat?
Ja, also bei mir war es wirklich jetzt so, vor allem wenn man auf eine gewisse Distanz natürlich schwimmt, dass es effektiv viel mehr Energie mir gekostet hat, mit dem alten Neo zu schwimmen, wie mit dem neuen, obwohl der neuen eigentlich quasi eine schlechtere Beckenlage verursacht. Dafür muss man sagen, dort hat man wieder ein wenig einen Pluspunkt, dass er die Beine mehr stabilisiert. Ich denke, irgendwo gleicht es sich aus, nur braucht der professionellere weniger Energie, um vorwärts zu kommen als der günstigere, oder quasi den ich vorhin hatte. Und daher denke ich, ist es sinnvoll auch für neue Athletinnen und Athletinnen, nicht gleich quasi Angst zu haben und das zu nehmen, was am meisten Auftrieb gibt, sondern tatsächlich auch einem den Mut aufbringen, um andere auszuprobieren, vielleicht auch wenig etwas Unkonventionelles. In diesem Sinne einen eher professionelleren, der aber unter Umständen fast dann besser abschneidet.
Aber wenn du das jetzt so beschreibst, ne, das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema, weil natürlich ja, wenn die Neotests schwimmen sind irgendwann wieder im Winter, dann ist es ja so, dann schwimmt man 100 Meter oder 50 Meter und dann ist es vorbei. Aber du hast ja jetzt gerade beschrieben, dass du quasi den Unterschied wirklich erst ab einer längeren Distanz gemerkt hast. Was würdest du sagen, ist so ein gutes Mittel, 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter Kraul? Was sind so Strecken, die man absolvieren sollte, wo du sagst, okay, da merke ich das, oder hast du schon auf 50 Meter gemerkt?
Ich hab's, glaube ich, schon ab 100 Meter gemerkt, allerdings so richtig spürbar war es bei mir dann ab 300 Meter. Das liegt wahrscheinlich aber auch an dem Fakt, dass ich grundsätzlich eher in meinen Schwimmeinheiten, jetzt haben wir es mehr eingebaut, aber von früher war es natürlich mehr 50, 100, 100, 200 Meter am Stück zu schwimmen und nicht länger. Und genau das hat es wahrscheinlich verursacht. Der Körper ist sich nicht gewohnt, 300 Meter zu schwimmen. Demzufolge kommt ja automatisch die Ermüdung und dann stellt man relativ schnell fest, in welchem Anzug ist man dann ermüdeter als im anderen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich. Wenn man sich gewohnt ist, vielleicht 50 Meter zu schwimmen, dann stellen wahrscheinlich schon 100 oder 150 Meter den Unterschied dar. Im Gegensatz, wenn man natürlich immer 400 Meter am Stück schwimmt, dann denke ich, merkt man es wahrscheinlich eher auf der längeren Distanz.
Okay, ja gut, das klingt ja erstmal interessant. Jetzt haben wir noch, jetzt gehen wir weg vom Neopren-Schwimmen. Schwimmen ist die erste Disziplin. Gehen wir rüber, wie es im Triathlon sein soll, zum Fahrradfahren. Auch dort stand technisch diese Woche was an. Aufgrund der Topografie in Nizza ist es natürlich so, dass du wir quasi mit der Übersetzung tüfteln ohne Ende, um einfach natürlich bergab einen großen Gang zu haben, aber berghoch natürlich auch einen kleinen. Und da gibt es natürlich nicht nur die konventionellen Hersteller wie SRAM oder Shimano mit Kettenblättern, sondern man muss vielleicht auch mal links und rechts gucken. Aber vielleicht kannst du ja mal sagen, weil du ja bei der Einstellung auch ein paar Komplikationen beziehungsweise dein Mechaniker musste da quasi dein komplettes Geschick ausspielen. Hol uns da vielleicht mal kurz ab, wie da aktuell der Status quo ist und was die Herausforderungen auch sind.
Ja, Nizza stellte uns ja wirklich vor eine Challenge mit der Übersetzung. Da in Kärnten fuhr ich ja mit 54,40 vorne und 11,30 hinten. Und teilweise musste man schon ordentlich Watt drücken. Und Nizza ist ja da bekanntlich höhen- oder topografisch um einiges steiler und auch viel intensiver. Und demzufolge war wieder vor allem klar, es muss etwas Leichteres daher. Aber im gleichen Zug wollte man natürlich beim Bergabfahren noch ein wenig schneller werden und auf den Geraden. Und da blieb uns eigentlich quasi gar nicht so viele Möglichkeiten übrig, dass man hier Also um einen, dass ein größeres Blatt nehmen kann, also in meinem Fall jetzt ein 55 und kleiner als 40. Da gibt es jetzt genau einen Anbieter von Carbo T, bietet eine Kombination von 38-55 an. Eigentlich eine extreme Spanne. Bei ihnen funktioniert es, beziehungsweise mit Tadej Pogacar haben sie das zusammen getüftelt. Ich glaube, er fährt das auch zum größten Teil. Und demzufolge, laut Hersteller funktioniert es, aber was natürlich nie gesprochen wird, ist, wie muss es der Mechaniker dann einstellen, weil es ist ja natürlich nicht ab Shimano oder von Shimano Werk. Das heißt, wir müssen natürlich den Umwerfer, wie auch den Werfer vorne, manuell einstellen, und das forderte schon sehr viel Geschick und sehr vieles Ausprobieren. Da natürlich, je nachdem wie es lag, konnte er ihn dann nicht mehr abwerfen, also vom Großen ins Kleine, oder er konnte ihn vom Kleinen ins Große dann trotzdem nicht nehmen. Und wenn man hinten natürlich eine Range hat von L34 mit einem neuen Ritzelpaket, stellt es natürlich uns nochmals zusätzlich vor eine Herausforderung.
Ja, wenn du das jetzt so beschreibst, also ich stelle mir das sinnbildlich vor, also das ist natürlich Handwerk und das ist natürlich auch in gewisser Art und Weise Kunst. Also wenn ich das selber machen müsste, also mir würde natürlich absolut die Geduld da ausgehen, da in sowas bin ich richtig schlecht. Wenn jetzt so mal zeitlich, also wie lange hat dein Mechaniker oder quasi, ich weiß jetzt nicht, du warst wahrscheinlich bei Redisport, gebraucht, um das einzustellen, einfach zeitlich, weil so wie du das gerade beschreibst, ist das ja mega filigran und muss richtig viel getüftelt werden. Was ist da an Zeit draufgegangen?
Genau, ich war wieder mal ein super Sponsor und Mech Redisport, und wir mussten das tatsächlich sogar auf 2 Tage aufteilen, da natürlich immer wieder Probefahrten vorgenommen werden mussten, um dann quasi die Tüftelerei zu testen. Und gesamthaft waren wir schon plus minus ohne Probefahren 4 bis 5 Stunden dran, nur dass sie es einstellen können, und dann mit Probefahrt meinerseits natürlich irgendwo bei 8-9 Stunden. Also es war schon sehr zeitintensiv für das, dass wir hier lediglich 2 Kettenblätter und ein Ritzelpaket neu einstellten.
Ja, also klar, ne? Nur grundsätzlich kann man das im Laden kaufen und dann macht man es selber, aber natürlich, was du da beschreibst, ne? Das ist natürlich bei Triathlon-Profis und Amateuren halt immer so eine Challenge, ne? Im Radprofisport, da hat jedes Team seine Mechaniker, die machen nichts anderes, aber das kommt ja als Aufgabe als Amateur auch noch hinzu, dass du jetzt quasi mit der Quali für Nizza da jetzt anfängst, auch daran zu tüfteln. Aber denkst du, jetzt nachdem das quasi diese Woche erfolgt ist, dass das Optimum da jetzt quasi so vorhanden ist, dass das auch funktioniert auf der Strecke?
Gut. Ja, also ich glaube, für jeden Amateur, der nicht auf so einen genialen Sponsor zurückgreifen kann, stellt das schon eine große Herausforderung dar, da man ja wirklich eigentlich quasi das Beste für sich und fürs Fahrrad herausholen möchte. Und da muss man natürlich zuerst wie ein wenig herausfinden, welcher Mechaniker ist dafür geeignet, welcher kann überhaupt mit gewissen Produkten zusammenarbeiten. Nicht jeder Lieferant arbeitet auch mit jedem Mechaniker zusammen. Und daher denke ich, stellt das schon eine größere oder ja eine große Belastung und Herausforderung dar. Jetzt in meinem Fall muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich extrem dankbar, dass ich natürlich mit Trainingssport zusammenarbeiten kann und hier eigentlich quasi all das Zeug eigentlich abgeben kann und weiß, es verhebt und es funktioniert. Und ich glaube, das ist schon eher einmalig, dass es so Möglichkeiten gibt.
Ja, richtig cool und natürlich auch echt interessant, dass du da jetzt, sag ich mal, mit allen Hörern die Insights teilst. Gibt vielleicht den einen oder anderen, der auch für Nizza qualifiziert ist und da auch noch guckt und tüftelt. Dementsprechend ist jetzt die Frage, das ist jetzt eingestellt auf Nizza, vorher ist ja aber noch der 70-3 in Tschechien. Wirst du dort die gleiche Übersetzung, also ne, 55-11 ist ja trotzdem genug, fahren, oder wirst du vorher nochmal was umstellen?
Nee, also das ist absolut recht. Man könnte natürlich für Tschechien sagen, man könnte bereits auf ein Single-Blatt wechseln, aber jetzt haben wir es bewusst schon so früh gewechselt, damit ich es genau in Tschechien mal ordentlich testen kann, ob alles funktioniert. Und dann hätte man alles sicherlich genügend gut eingefahren, sodass es für Nizza dann halten sollte oder funktionieren sollte. Daher behalte ich das.
Ja, macht definitiv Sinn, so wie du das beschreibst. Ist ja auch immer noch was anderes, das einmal im Wettkampf zu testen, als nur im Training. Und wenn es dann funktioniert, dann funktioniert es. Genau, ja, so viel erstmal zu den technischen Updates. Also relativ viel ist da passiert. Aber auch im Training gehen wir ja gerade, was heißt extreme Wege, das nicht. Aber wir befinden uns natürlich aktuell schon in der WM-Vorbereitung, egal als Amateur oder Profi, immer am Limit. Und wir haben quasi jetzt auch angefangen, im Bereich Ernährung was zu optimieren, beziehungsweise die Ernährung das eine oder andere Mal auf das Training abzustimmen. Was wir genau damit meinen, ist, dass wir quasi abends eine Einheit gemacht haben, danach keine Kohlenhydrate mehr zugeführt und früh durch dann morgens weiteres Training. Also um den Körper einfach für einen sehr langen Zeitraum in den Fettstoffwechsel zu bringen. Und ja, nimm uns mal mit, wie das war vom Gefühl her. Wenn man am Tag 3 Einheiten trainiert hat und dann am Abend keine Kohlenhydrate mehr isst, kam der Hunger in der Nacht. Wie war das und wie ging es dann nächsten Morgen weiter?
Ja, wir haben das jetzt zum ersten Mal ausprobiert, von Freitag auf den Samstag. Demzufolge Freitag 3 Einheiten. Da ist man sich gewohnt, dass man am Abend ordentlich essen darf und essen kann. Und da normalerweise schaue ich nicht so groß darauf. Es ist schon fett stofffördernd, aber natürlich nicht so extrem grundsätzlich. Und daher war es schon sehr spannend, das mal auszuprobieren, dass jetzt hier halt mehr Käse gegessen werden muss oder quasi in diese Richtung, Nüsse, Avocado, Salat, vielleicht in diese Richtung ging es noch.
Was hast du, nimm uns einfach mal mit, also du hast jetzt 2 Einheiten gehabt, ne? Da hast du dann natürlich auch Kohlenhydrate und so weiter zugeführt, aber weil wir ja gerade auf dieses quasi Fettstoffwechseltraining, was hast du genau gegessen an dem Freitagabend, um nicht mit hungrigem Magen ins Bett zu gehen?
Bei mir war es wirklich eben so, dass ich hier einen Salat mit Feta-Käse, Avocado gemacht habe und dann dazu noch Nüsse gegessen habe. Das hat dann auch quasi gut und ordentlich gereicht. Man hat natürlich dann viel mehr gegessen, als man sich gewohnt war, um irgendwie noch die Kalorien zu decken, aber das war grundsätzlich so quasi mein Hauptmahlzeit für den Abend. Und dann hatte ich jetzt überhaupt nicht das Hungergefühl, dass man in der Nacht nochmals aufstehen musste oder so. Ich glaube, ich habe es aber auch ordentlich gut gesteuert, indem dass ich direkt nach dem Essen ins Bett ging. Bekanntlich kommt der Nachhunger dann einige Stunden später, wenn man irgendwie noch vor dem Fernseher hockt oder so. Das habe ich natürlich jetzt bewusst gemieden, dass das natürlich hier ja unbewusst, dass man gleich gezwungen ist zu schlafen.
Und dann quasi den Samstag früh hast du die Einheit mit Wasser gemacht oder hast du früh nochmal, also bewusst nochmal, also wir haben ja gesagt, du kannst früh morgens schon was essen, ne? Nochmal keine Kohlenhydrate, aber alles andere, oder hast du die quasi nur mit Wasser gemacht?
Nee, ich habe tatsächlich noch 1-2 Hampel Nüsse auf den Weg genommen, beziehungsweise kurz bevor ich die Einheit gestartet habe und dann quasi während der Einheit einfach mit Wasser gegen die Dehydration gesorgt, aber sonst eigentlich quasi nichts mehr zugeführt. Also eigentlich waren wir gute mehr als 12 Stunden nur im Fettstoffwechsel.
Ja, plus Trainingsreize, ne? Also das darf man halt nicht vergessen. Und wenn du das jetzt so beschreibst, danach hast du eine Müdigkeit gespürt oder dadurch, dass es alles Grundlagentraining war, würdest du eigentlich sagen, dass es gar nicht so eine Herausforderung war?
Ja, also es war spannend. Man hat tatsächlich etwas gemerkt. Also die ersten 30 Minuten, würde ich sagen, vom Training am Samstagmorgen fielen nicht so einfach, weil wahrscheinlich eben der Körper einfach grundsätzlich gewohnt ist, halt trotzdem irgendwo noch Kohlenhydrate, also mit schnell verfügbaren Zucker zu haben als Reserve. Und demzufolge musste er natürlich jetzt zuerst direkt den Fettstoffwechsel anregen, bis halt mal die Energie gekommen ist. Aber als sie dann vorhanden war, dann konnte man trotzdem wieder den Puls irgendwie auf 160, 170 kriegen. Und da war ich sehr erstaunt, weil das hatten wir früher, ich glaube, das hatten wir mal irgendwo im März, schon umgestellt darauf, dass man weniger Kohlenhydrate isst. Und dort hatte ich da eher das Problem gehabt, dass ich meinen Puls gar nicht mehr so hoch kriegen konnte, weil der Körper nicht wusste, von wo soll er Energie beziehen. Und jetzt wusste er wenigstens eine halbe Stunde später, okay, es gibt ein Fettlager noch und man kann von dem den Fettstoffwechsel anregen und dann bekommt er Energie.
Ja, und vielleicht noch irgendwo waren schon noch vielleicht noch ein paar Gramm Kohlenhydrate, was natürlich dann in dem Sinne dafür spricht, dass aktuell deine Regeneration relativ hoch ist, weil sonst würde er ja alle Kohlenhydrate verbrauchen. Aber jetzt grundsätzlich ist das eine Trainingsform, die du auch weiterhin nutzen würdest, um das zu optimieren, und stellt dich nicht vor eine riesengroße Herausforderung.
Definitiv. Also ich denke, es muss wie ein wenig in die Wochenstruktur reinpassen, da natürlich trotzdem die Gefahr einfach lauert, dass man, wenn man nachher intensive Einheiten macht, dass man wieder genügend schnell verfügbaren Zucker hat, weil auch quasi in der Fettstoffwechsel oder rein Fettstoffwechsel ist es natürlich unmöglich, oder halt VO2 Max und starke oder anstrengende Schwelleneinheiten absolvieren zu können. Da macht es durchaus Sinn, dass man das bewusst und geplant in die Wochenstruktur einbaut, aber ansonsten bin ich überhaupt nicht abgeneigt, das nochmals zu machen.
Ja, es ist halt so, wie du halt sagst, es muss halt in die Wochenstruktur hineinpassen, und da ist es so, dass du natürlich, oder dass man im Triathlon beziehungsweise im Ausdauersport so viel tüfteln und ausprobieren kann, das ist eigentlich ein Fass ohne Boden, das ist halt endlos, aber natürlich auch mega interessant und einfach zu schauen, was da geht. Ja, dann ging's schwimmen und am Nachmittag nochmal Radfahren, es war ein Double Bike Day. Insgesamt würdest du aber sagen, dass du das dann auch am Samstag relativ gut verkraftet hast, alles overall.
Ja, das ging tatsächlich für das, dass wir am Morgen ja mit nüchternem Magen gestartet sind, eigentlich mit Fettstoffwechsel in den Tag gezogen sind, extrem gut, war selbst überrascht. Vielleicht war es auch der Vorteil, da ich ja quasi den ganzen Tag alles vor Ort machen konnte, hatte man auch wieder mal genügend Zeit, um ordentlich jeweils zu essen, um die Carbs wieder zu laden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon wichtig, dass man das nachher gezielt darauf noch setzt, dass auch die Ernährung wieder passt.
Ja, also mega interessant, und das verfolgen wir weiter und freuen uns da auf weitere Einblicke. Heute am Sonntag hast du dich entschieden, auf die Rolle zu gehen, weil es, wir hatten zwar überall, wahrscheinlich in Europa, als du dein Ironman gemacht hast, 2 Wochen Sommer, aber jetzt seit Mitte Juli vermissen alle Leute den Sommer und es regnet überall nur noch. Heute stand eine Koppeleinheit an, die hast du auf die Rolle, sage ich mal, verlegt und auf das Laufband. War das mental schon erst, sage ich mal, nicht eine Herausforderung, aber wenn man im Winter, dann ist man irgendwie, im Winter ist man so im Rollenmodus. Und im Sommer, da denkt man gar nicht mehr dran. Also bei mir ist es so, ich brauche immer irgendwie erstmal 1-2 Wochen, bis ich dann wieder so drin bin, auf die Rolle zu gehen. Wie war das bei dir? Oder war das heute einfach so, ja, okay, es war eigentlich noch wie eine Gewohnheit?
Ja, das war, dass die Rolle mehr ein Zweck zum Mittel war. Und ich eigentlich quasi am Samstag war ich ja schon draußen mit Double Bike Day und es hat mich beides mal vollkommen erfasst mit dem Regen und demzufolge war man wie abgehärtet und man musste, entweder möchte man das nochmals erleben oder muss es erleben am Sonntag, oder eben gezwungenermaßen geht man halt dann auf die Rolle, und da fiel mir der Entscheid relativ einfach, dass ich auch sagte, nee, das tue ich mir nicht nochmals an, irgendwie aktuell 15 Grad draußen, Wind und dann noch Regen, da bleibe ich doch Sonntag drin.
Okay. Das klingt erstmal gut, und jetzt haben wir natürlich nur über Radfahren und Schwimmen gesprochen und so weiter, und jetzt müssen wir natürlich ehrlich konstatieren, es ist schon Juli, wir haben bald den 70.3 in Tschechien, dann haben wir auch die Ironman WM, aber man muss ehrlich konstatieren, bisher haben wir nur ein Koppeltraining gemacht, und das war auf dem Altergy. Der zweite Koppeltraining, also das Koppeltraining in dem Sinne, nach dem Radfahren laufen, war der Ironman. Und das ist alles, was wir nicht hier haben. Wir hätten gern schon mehr in der Box. Aber lange Rede, alle, die den Podcast hören, wissen, okay, wir hatten die Problematik mit dem Knie, heute der erste Koppellauf. Quasi nach dem Radfahren, wie war's und wie war das Gefühl?
Für das, dass ich auf dem Rad gefühlt, oder es hat sich angefühlt, als würde ich mich komplett verausgaben und dass ich die Ziele definitiv nicht mehr erreichen kann, weil es einfach so hart war, dachte ich mir dann schon, ja gut, der Lauf, der wird nichts. Ich glaube, das können wir uns gleich abstreichen. Da werde ich keinen Fuß mehr aufs Laufband setzen. War ich extrem überrascht. Also es funktionierte tatsächlich. Irgendwie fand der Körper nochmals Energie. Und ich konnte problemlos jetzt auch quasi das Laufen. Das war wirklich sehr überraschend, dass es eigentlich problemlos ging. Also ich spürte keine Muskelschmerzen oder sonst so. 3/4 Stunde lang und konnte trotzdem eine gute Pace halten. An war, dass man es gemerkt hat, dass der Körper schon vorbelastet war, war der Puls. Da war das der einzige Indikator, dass der nicht mehr in die Höhe schoss. Aber sonst muskulär konnte ich mithalten und da war ich schon überrascht, dass es geht.
Okay, also Koppeltraining funktioniert. Ist das dann auch quasi, sag ich mal, für dich so, oh, jetzt auch ein gutes Zeichen zu sehen, okay, das Koppeltraining geht, weil das natürlich eine Baustelle ist, nicht Baustelle, ein Potenzial ist, was wir natürlich doch ausschöpfen wollen, auch für die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Und dieses Potenzial konnten wir einfach nicht nutzen im Mai, Juni und im April. Aber jetzt können wir es nutzen. Ist das das, was ich auch, sage ich mal, so ein bisschen erleichtert, dass das jetzt so gut funktioniert?
Absolut. Also wo ich am meisten erleichtert bin, ist einfach, dass auch das Knie mitmachte und dass ich jetzt, also jetzt haben wir gute 3 Stunden, seit ich das Training beendet habe, keine Schmerzen mehr. Und das gibt schon eine ordentliche Hoffnung, dass wir hier noch 2 vielleicht Kopplungstraining einbauen können, auch und Umständen längere, dass man dann auch wie die Sicherheit hat, hey, es klappt auch für den Marathon. Jetzt hat man die Sicherheit, ja, 70.3, das wird definitiv klappen. Aber mit dem Marathon hat man natürlich trotzdem noch mal andere Distanzen. Da ist es sicherlich sinnvoll und schön zu wissen, man kann noch weitere Trainingseinheiten so machen und es wird wahrscheinlich funktionieren.
Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, aber klar, du hast es eigentlich relativ gut und rational analysiert, ne? So von der Distanz und von der Länge sind wir auf 70.3 und quasi Zeit vom Zeitfenster her, aber natürlich ist es was anderes, eine Stunde oder 45 Minuten zu koppeln, als halt irgendwie 1,5 bis eine Stunde 40, aber wir haben ja auch noch etwas Zeit, bis die Ironman WM kommt.
Definitiv, also obwohl man niemals so denkt, die Zeit geht schnell vorbei. In dieser Hinsicht haben wir dann trotzdem noch einige Wochen vor uns, dass wir das noch 1-2 Mal einbauen können. Ich glaube, das ist schon das Dankbare. Und das andere ist natürlich schon, der Ironman 70.3 bildet natürlich grundsätzlich auch ein sehr gutes Kopplungstraining an. Also das kann man ja dann wie auch wieder als Erfahrung mit einbeziehen.
Ja, definitiv. Ist es aber was, worauf du dich jetzt dieses Jahr auch freust, sage ich mal, auch mal eine kürzere Distanz zu machen?
Absolut, ja. Also ich bin gespannt, wie ich dort abschneide. Grundsätzlich denke ich, es sollte mir eigentlich das ja besser liegen, da dort nicht so, da die Ökonomisierung nicht so wichtig ist. Da kann man noch wieder mehr mit All Out arbeiten und quasi Schwelle und VO2 Max. Aber ja, vielleicht muss ich dann in 1,5 Wochen, nein, 2 Wochen, mein Fazit revidieren oder quasi meine Erwartungen an den Wettkampf.
Ja, wir schauen auf alle Fälle mal. Ich denke, das wird richtig cool. In dem Sinne, ja, Janik, würde ich sagen, eine gute Trainingswoche und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder.
Wunderbar, ich danke dir. Ciao, Markus.
Ciao. Get up, 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 get up